SWR 2 Leben.
Born in Indiana, in a little town halfway between Cincinnati and Indianapolis, where there was, you know, just flat cornfields. The probably central theme in that region was basketball.
Ich bin so Ernie Butler. Ich bin in einer kleinen Stadt in Indiana geboren. Auf halbem Weg zwischen Cincinnati und Indianapolis, wo es nur flache Maisfelder gab. In dieser Region war Basketball ganz wichtig. Und so bin ich damit aufgewachsen und mit der Liebe zum Spiel. Ich verbrachte in Connersville meine Grundschulzeit und das Gymnasium. Mein Vater, der inzwischen Pfarrer geworden war, nahm dann eine Stelle in einer Kirche in einem kleinen Dorf außerhalb von Indianapolis an. Wir waren zu diesem Zeitpunkt zu neunt und acht von uns zögerten sehr, unsere Stadt zu verlassen. Alles, was wichtig war, hatten wir dort, Freunde und Verwandte. Aber mein Vater setzte sich durch, weil er sagte, Gott habe ihn berufen, diese Kirche zu übernehmen. Das war damals ein trauriges Ereignis für mich. Aber rückblickend war es ein Glück, denn so war ich in der Nähe von Indianapolis und ich konnte dort ein Teil der Jazzszene werden.
And be a part of the jazz scene, and I could get a chance to play with basketball with some very, very good players.
Und ich bekam die Chance, mit einigen sehr guten Spielern Basketball zu spielen. Ich habe die Schule sehr gemocht und auch die Art des Unterrichts. Als ich die Hochschulreife hatte, ging ich zur Ball State University und setzte dort meine Sportkarriere fort. Nach dem Abschluss bekam ich einen Job als Lehrer.
I got a job in Indianapolis teaching. It was a disappointment for me because
es war eine Enttäuschung für mich, dass meine weitere Qualifizierung an einer Grundschule stattfand. Denn meine Grundausbildung im College galt für die Sekundarstufe und für das Abitur in den Fächern Geschichte und Soziologie. Und Sport nebenbei. Also musste ich kämpfen, um in der sechsten Klasse unterrichten zu können. Obendrein war es mitten im Ghetto. Und die Klassen bestanden aus 40 Kindern. Dann ging ich für 2 Jahre zur Armee, kam zurück nach Indianapolis und unterrichtete wieder. Ich hatte das Gefühl, dass die Chance, in einer der Highschools zu unterrichten, sehr gering war. Als ich dann die Gelegenheit bekam, nach Europa zu gehen, um an Militärschulen zu unterrichten, habe ich die Chance ergriffen. Gelandet bin ich in Gießen. Ich unterrichtete dort für 3 Jahre an der Junior High Level und konnte dort auch Basketball spielen. Wir hatten wirklich eine sehr gute Mannschaft. Zuerst sind wir in die Bundesliga aufgestiegen und dann haben wir tatsächlich die Meisterschaft gewonnen. Das hat mir geholfen, nach München zu kommen. Genau dort wollte ich hin. Ich spielte mit dem FC Bayern und bekam dann die Chance, an der American High School zu unterrichten.
Came to Munich, played with FC Bayern and got a chance to teach at the American High School. Now, unfortunately, this was my first opportunity to teach American history at the high school level.
Dies war glücklicherweise meine erste Gelegenheit, amerikanische Geschichte an der High School zu unterrichten. Aber es war enttäuschend, weil die Darstellung von Afroamerikanern und allen Minderheiten in den Schulbüchern so erbärmlich war. Und mein Weltgeschichtsunterricht war total eurozentrisch. Es ging vor allem um die Grundlagen der griechischen Kultur, sehr wenig über Mesopotamien, meistens um die Griechen und Römer und dann um europäische Frühgeschichte. Selten wurde mal Asien erwähnt, Südamerika, geschweige denn Afrika. Schwerpunkt waren die 1400 Jahre, bis die Europäer mit der Kolonialisierung begannen. Also habe ich bei meinem Schulleiter dagegen protestiert und gesagt, dass ich enttäuscht sei, wie farbige Menschen abgehandelt werden. Er war sehr offen für meine Kritik. Ich hatte großen Respekt vor ihm. Sein Name war Dr. Bauer. Er kannte in England eine Schule namens Summerhill. Das war eine freie Schule, und er wollte einige ihrer Ideen von offenen Klassen und all dem ausprobieren. Und so gab es einen Zweig, wo er das zugelassen hat, und ich hatte das Glück, in diesem Zweig unterrichten zu können. Wir nannten es afroamerikanische Geschichte. Aber die afroamerikanische Kultur war so vielfältig, dass sie zum eigentlichen Geschichtsunterricht wurde. Und wegen des offenen Klassenzimmers hatten wir manchmal 60 bis 80 Kinder in der Klasse. Was für ein Erfolg!
Mein Name ist Etienne Bellay. Ich habe ihn eigentlich, als ich 15 Jahre alt war, an der American High School in München am Perlacher Forst kennengelernt. Da war ich ein Teenager, der sich nicht so viel für Geschichte interessiert hat, aber in Ernie Butlers Weltgeschichte, so hieß der Kurs, sind mir die Augen geöffnet worden. Ernie hatte einen ganz anderen Zugang zur Geschichte unterrichtet, und wir waren begeistert von unserem Lehrer. Er ging dann 3 Jahre auf ein Sabbatical, wo er einen Kurs kreierte, der hieß dann Black History. Und den habe ich dann in meinem letzten Schuljahr belegt, und zwar ein Wahlfach. Bis dahin hatten wir gelernt, dass Kolumbus 1492 Amerika entdeckt hat. Und Ernie hat diese Geschichte nicht auf den Kopf gestellt, aber er hat uns gezeigt, dass es andere Kulturen schon gab in Nord- und Südamerika, dass es auch andere Kulturen in Europa und Asien gegeben hat. Und auch der Zugang war anders. Wir haben uns Gedichte, Texte vorgenommen, aber auch Musik und Bilder, sodass wir über diese Kulturen, die untergegangen waren oder überrannt wurden, gelernt haben.
We would have jazz musicians come in. We'd have people from like at that time they were called Chicanos.
Wir luden Jazzmusiker ein. Wir haben Latinos kommen lassen, um von ihren Erfahrungen zu hören. Einer der Lehrer war ein japanischer Amerikaner, dessen Familie im Zweiten Weltkrieg interniert worden war. Er hatte 4 Brüder, die sich dem Militär anschlossen, um ihre Loyalität zu beweisen. Sie wurden nicht besonders geachtet. Und so konnte er von deren Erfahrungen erzählen und über einige Dinge berichten, die aufgrund ihrer asiatisch-amerikanischen Herkunft in der Pazifikregion passiert sind.
Tell about some of the things that happened to be an Asian American in the Pacific region. My principal suggested that I go to the director of the school system. Now the school system.
Dann schlug mir mein Schulleiter vor, zum Direktor der Schule in Karlsruhe zu gehen. Die American High School war eine ziemlich große Organisation. Es gab damals 260 Schulen in England, Norwegen, Spanien, in allen NATO-Staaten. Ich ging also zum Direktor. Ich wurde ausgewählt, um bei der Erstellung eines Programms zu helfen. Unsere Aufgabe war: Denken wir mal über all die Schlupflöcher nach, die Menschen suchten, weil sie einige unangenehme Dinge der amerikanischen Geschichte nicht unterrichten wollten. Wir haben einige Broschüren über Minderheitengruppen gemacht, die die Schüler auf den aktuellen Stand bringen sollten, sodass sie zumindest die allgemeine Geschichte kennenlernen und einige der wichtigsten Persönlichkeiten, damit sie außerdem einige ihrer Bräuche und Eigenschaften und Dinge benennen können, die sie für wertvoll hielten. Also haben wir Unterrichtspläne geschrieben für jede Klasse und für jede Gruppe, weil wir dachten, wenn wir eine multikulturelle Gesellschaft entwickeln wollen, müssen wir das auf der Schulebene tun. Wir müssen dort unten anfangen. Es war möglich, auf allen Niveaus das Entscheidende zu zeigen, um diese Idee der multikulturellen Natur zu fördern. Ich habe das 3 Jahre lang gemacht. Ich war begeistert von dieser Idee der Unterrichtsmethode, bei der ich Kindern nicht nur Dinge erzählte, sondern sie herausforderte, diese Dinge selbst herauszufinden. Und ich gab ihnen das Material, das sie dabei unterstützte. Wir haben in dieser Zeit 200 Workshops veranstaltet.
Ein Freund von mir, Rudi Knaus, hat Ernie sehr früh erleben können, als junger Teenager 1965, als Ernie mit dem MTV Gießen 1846 die deutsche Basketballmeisterschaft gewonnen hat. Er berichtete über den Enthusiasmus, mit dem die Mannschaft gefeiert wurde, als sie von Heidelberg zurück nach Gießen kamen. Es war auch für Ernie überwältigend, wie er gefeiert wurde. Ernie hat sogar Dirk Nowitzki, als er noch jung war, mittrainiert und spielte Saxophon, während Dirk Schritte übte und Körbe warf. Das gefiel Dirk so gut, dass er selbst das Instrument erlernen wollte.
Ich wollte gerne zurück ans Münchner Gymnasium und die Leichtathletik für Frauen aufbauen. Irgendwann schlossen sie das Münchner Gymnasium. Dann bin ich nach Augsburg gegangen und habe dort gearbeitet. Und dann bin ich in Garmisch gelandet.
In den 80er Jahren habe ich dann Ernest Butler aus den Augen verloren und wir haben uns in den Spät-90ern wieder getroffen in Garmisch. Ich habe dann erfahren, dass er in München in Mr. B's spielt mit dem Naima Butler Trio. Und da kam mir dann die Idee, dieser Mann hat mich eigentlich mehr als mein halbes Leben begleitet, dass ich einen Film über ihn machen wollte. Und er war gleich Feuer und Flamme. Und das Ganze nahm dann so seinen Lauf. Und dank meiner Tochter Mavi Bellay konnte ich dann einen recht professionellen Porträtfilm machen.
Ich habe später dann angefangen, eine Mannschaft in Grünwald zu trainieren. Zuerst meine Jungs und dann meine Tochter. Und dann kamen ein paar neue Spieler dazu. Und eine der neuen Spielerinnen war eine Professorin an der Universität.
Mein Name ist Bärbel Haju, ich arbeite an der LMU München. Ich kenne Ernie Butler, weil er mein Basketballtrainer war. Ich habe lange bei ihm Basketball gespielt. Und da ich an der LMU München am Amerika-Institut gearbeitet habe, habe ich ihn irgendwann gefragt, ob er dort einen Lehrauftrag annehmen möchte.
And we talked all the time about politics and
wir haben die ganze Zeit über Politik geredet und einfach über Dinge im Allgemeinen. Und sie lud mich ein, an der Universität zu unterrichten. Und das war der Zeitpunkt, an dem wir damit begannen, zu überlegen, in verschiedenen Seminaren afroamerikanische Kultur zu untersuchen.
Und er hat dann dort Seminare unterrichtet, unter anderem zur Geschichte von Jazz, afroamerikanischer Geschichte.
There was one we did on protest, black protest. Another one we did on black humor.
Ein Thema war, dass wir schwarze Proteste untersucht haben. Eine andere Geschichte haben wir über schwarzen Humor gemacht. Was ist die Essenz des afroamerikanischen Humors? Warum ist es das? Oft gibt es in Minderheiten die besten Komiker. Weil sie etwas aus ihrer Erfahrung hinzufügen können, sehen sie die Ironie, die auf Humor basiert. Eine der erfolgreichsten Arbeiten war ein Seminar, in dem wir uns afroamerikanische Musik vornahmen und die verschiedenen Bewältigungsstrategien untersucht haben, die Afroamerikaner verwendet haben, um Rassismus in der Musik deutlich zum Ausdruck zu bringen. Beginnend mit den Arbeitsliedern. Wann wurden Sklaven von ihrem Kontinent verschleppt? Sie hatten keine Möglichkeit, Instrumente mitzunehmen, kaum 2, 3 Kleider zum Anziehen. Aber sie brachten alles mit, was ihre Kultur auszeichnete. So auch ihre Musik, die ein so wichtiger Bestandteil westafrikanischer Kulturen war. Es ist keine Überraschung, dass das in Amerika so weiterging. Die Menschen nutzten Musik ganz anders als in Europa. Musik war ein Teil aller Aktivitäten. Wenn wir kochten, sangen wir. Wenn wir arbeiteten, sangen wir. Und es gab Musik für alle Gelegenheiten, nicht nur Musik und Tanz. Sie war untrennbar mit dem Alltag verbunden. Mit der Sklavenerfahrung wurden die Lieder eine der ersten Ausdrucksweisen. Lieder, bei denen man vor Qual nur geschrien und geschrien hat. Und dann Arbeitssongs.
And then work songs.
I got a good home.
But baby, it's cold outside.
The answer is no.
But baby, it's cold outside.
The welcome has been.
I was lucky that
so
you dropped in.
Nice and warm.
Look out the window, see it's
dark. Then from those, in my view.
Ich denke, dass von diesen Arbeitsliedern und diesen Schreien der Blues herrührt. Weiße Sklavenbesitzer ermutigten zur Musik. Wenn es half, die Arbeit zu tun, dann ließen sie sie singen. Man muss sich erinnern, dass in den englischen Kolonien die Sklavenhalter Engländer waren. Sie zögerten, Trommeln zuzulassen, weil sie befürchteten, dass Trommeln zum Senden von Nachrichten verwendet werden könnten.
Ich habe auch einige Seminare mit ihm gemeinsam unterrichtet, zum Beispiel zum Thema African American History through Music. Das war das letzte Lehrerseminar, das ich jetzt mit ihm gegeben habe im Amerika-Haus. Hier geht es um die Rolle von Musik in der afroamerikanischen Geschichte, ein sehr breites Thema. Es geht darum, wie Musik in Widerstandsbewegungen verwendet wurde, wie Musik auch Protestbewegungen beeinflusst hat. Ernie hat ein sehr breites Wissen zu diesem Thema. Er ist selbst Musiker, aber er ist auch Geschichtslehrer. Er hat wahnsinnig viele von den Dingen, über die er spricht, selbst erlebt und bringt eine ganz andere Authentizität mit in diese Lehrerseminare. Er hat wahnsinnig viele Anekdoten, Geschichten, die ihm selbst widerfahren sind und kann die aber sehr gut verknüpfen mit historischer Analyse und seinem historischen Wissen, was ihn, glaube ich, zu einem sehr interessanten Lehrer macht, der sehr bereichernd ist für alle, die ihn jemals live erlebt haben. Der Wert von auch Zeitzeugen ist unbestritten.
My maiden aunt's mind is vicious.
Your lips are delicious.
Well, maybe just a cigarette more.
I never saw such a blizzard before.
I got to get home.
Baby, you will freeze out there.
So lend me your coat.
It's up to your knees.
Ernies Philosophie, Basketball ist Jazz, habe ich auch im Basketballtraining mit ihm erlebt. Er hat uns manchmal so Dribbelübungen machen lassen, wo wir uns einen bestimmten Rhythmus ausdenken mussten und dann in diesem Rhythmus dribbeln mussten und dann den Rhythmus der anderen imitieren sollten, um praktisch mit dem Team in Resonanz zu kommen und gleichzeitig so eine Art Rhythmus zu entwickeln, weil eben Rhythmus im Basketball auch eine wichtige Rolle spielt.
Wherever there were large black communities, there was this, the same elements.
Überall dort, wo es große schwarze Gemeinden gab, waren gleiche Elemente, gleiche Eigenschaften zu finden. Die Leute nahmen europäische Lieder wie Märsche und begannen, Synkopen daraus zu machen. Und anstatt so, änderten sie es so ab. Nur diese kleine Änderung des Rhythmus macht es ein bisschen jazziger.
Wenn Ernie zum Beispiel spricht über synkopierte Rhythmen aus Afrika, ja, spricht er darüber nicht als ein Theoretiker, der das in einem Buch gelesen hat, sondern er fängt an, mit den Händen zu trommeln, Bewegungen zu machen. Er bringt auch sein Saxophon manchmal mit, um am Saxophon bestimmte Dinge aufzuzeigen. Es ist sehr anschaulich. Studierende können es viel besser begreifen. Die Art und Weise, wie Ernie Dinge erklärt, ist auch sehr interessant.
In meinem Film Basketball is Jazz über Ernest Butler geht es nicht um Rassismus per se. Also im Vordergrund steht nicht der Rassismus, der alltägliche, der immer noch existiert, unter dem auch Ernest Butler noch zu leiden hat. Nur ist er so ein großartiger Mensch, dass man eigentlich vergisst, dass er darunter zu leiden hatte. Und das ist, was mich auch sehr fasziniert, dass er eigentlich nicht über den alltäglichen Rassismus berichtet oder spricht. Durch seine Geschichten und die Geschichte merkt der Zuhörer, was eigentlich dieser Rassismus, den er durchlebt hat, bedeutet. Aber es ist dieser Wille, immer sich ganz zu geben, sich 100% zu geben. Das ist, was mich an Ernie, der ja immerhin 88 Jahre alt geworden ist oder jung ist, so fasziniert.
Ich bin die Mavi und ich spiele beim Ernie in der Damenmannschaft und bin so froh, dass Ernie mit 88 immer noch hier am Feld steht und uns den schönsten Sport der Welt näher bringt.
Ja, einen Trainer wie Ernie zu haben, macht es einfach viel inspirierender, ins Training zu kommen, und Basketball spielen ist dann viel einfacher.
Thanks, Coach. Was a pleasure. Bye, Ernie.
Irgendwann so um 2012, 2013 habe ich festgestellt, im Basketballtraining haben Ernie und ich nicht mehr nur über Basketball und das Training gesprochen, sondern immer mehr auch eben über die Nachrichten. Das war die Zeit, wo Trayvon Martin ermordet wurde in den USA, der Beginn des Black Lives Matter Movement, und wir haben über die Geschichte von Polizeigewalt in den USA gesprochen, auch immer stärker über die Erfahrungen, die Ernie gemacht hat, über seine lange Geschichte auch, Rassismus und Diskriminierung auch zu unterrichten und zu vermitteln. Bildung spielt für ihn eine wahnsinnig wichtige Rolle im Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung. Zunehmend aber auch seine Enttäuschung darüber, dass es so wenig Fortschritt gibt und dass er jetzt seit Jahrzehnten über diese Dinge spricht und sich so wenig zu ändern scheint oder viel zu langsam.
My regrets are, I wish I would have been more spiritual. I missed the boat.
Ich wünschte, ich wäre spiritueller gewesen. Ich habe den Zug verpasst. Als ich 12 war, wusste ich es. Ich hatte diese Vision, wie man spirituell sein kann, dass all diese verrückten Dinge wie Rassismus, menschliche Schwäche, menschlicher Unsinn nicht intelligent sind. Aber es geht nicht darum, intelligent zu sein. Es geht darum, deine Spiritualität auf den Punkt zu bringen, wie ein Buddha.
It's a matter of developing your spiritual to the point where you are like a Buddha.